Es ist der letzte Donnerstag im Monat, Zeit für unsere Serie zu 100 Jahre Burgenland, Geschichte im Gespräch. Meine Kollegin Bettina Treiber spricht mit dem Historiker Michael Schreiber, der bei der Burgenländischen Forschungsgesellschaft für die Bereiche Zeitgeschichte und politische Bildung zuständig ist. Diesmal geht es um die Zeit zwischen 1933 bis 1938. Es geht auch um die Frage, welcher Begriff, Ständestaat, Austrofaschismus, für diesen Zeitraum denn der richtige wäre, wie der Besuch von Dollfuß in Eisenstadt aufgenommen wird und welche Auswirkungen die Weltwirtschaftskrise aufs Burgenland hat.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch.
Nach den Ereignissen des Jahres 1927, also den Schüssen von Schattendorf und dem Brand des Wiener Justizpalastes, wurde das politische Klima zunehmend rauer. Wie war die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage Anfang der 1930er Jahre?
Anfang der 1930er Jahre kommt die Weltwirtschaftskrise, die 1929 in den USA losgetreten worden ist, zunehmend auch in Österreich und im Burgenland zum Tragen. Mit dem Resultat, dass 1931 zum Beispiel die Kreditanstalt, die größte Bank Europas, zusammenbricht. Und nur damit man sich ein Bild machen kann, was die Kreditanstalt war, die hat an 12 ausländischen Börsen notiert und der Großteil der österreichischen Industrie ist an ihr gehangen. Und die haben im Mai 1931 85% des Eigenkapitals verloren. Also das war schon gravierend und hat dazu geführt, dass sehr viele Firmen pleite gegangen sind, wo es natürlich die Arbeitslosenzahl in die Höhe treiben hat lassen und auch das Staatsbudget massiv belastet hat und das bei gleichzeitig fallenden Löhnen oder sinkenden Löhnen.
Politisch kommt es zu einem Umschwung, zu einem Machtwechsel. Engelbert Dollfuß übernimmt in Wien im Parlament die Macht. Wie kam es zu dieser Übernahme?
Ja, in diesem Klima der Weltwirtschaftskrise ist auch die Masse der Menschen für radikalpolitische Positionen immer empfänglicher geworden. Und zur Machtübernahme durch Engelbert Dollfuß ist es gekommen, weil es einen Eisenbahnerstreik gegeben hat am 1. März 1933 und drei Tage später ist dazu eine Sitzung im Parlament einberufen worden. Bei dieser Sitzung ist es zu einer Geschäftsordnungspanne gekommen. Alle drei Nationalratspräsidenten sind zurückgetreten. Die Sitzung konnte nicht dem Recht entsprechend geschlossen werden. Und damit war eine Geschäftsordnungspanne da. Dollfuß hat dann die Möglichkeit ergriffen, nachdem ja auch der Bundespräsident Miklas nicht einschreiten wollte, obwohl er das hätte tun können, ist es dann dazu gekommen, dass Dollfuß dann eben die Macht in Österreich übernehmen konnte.
Unter Dollfuß und später unter Kurt Schuschnigg, also von 33-34 bis 1938, ist die Zeit des Austrofaschismus. Die Eigendefinition war, die Eigenbezeichnung lautete Ständestaat. Weshalb?
Ständestaat wird er deswegen genannt, weil es eben laut der neuen Verfassung, die am 1. Mai 1934 in Kraft getreten ist, steht, dass es ein Bundesstaat auf ständischer Grundlage sein soll. Das heißt, das Ganze baut sich auf 7 Berufsständen auf, wobei aber lediglich in 1,5 Ständen dieser Ständestaat auch so aufgebaut werden konnte, wie man sich das ansatzweise vorgestellt hat.
Welche waren das?
Das waren zum einen der Stand der Land- und Forstwirtschaft und bei den öffentlichen Bediensteten ist es zum Teil gelungen, dass rund um die Deutungshoheit der Begrifflichkeit dieser Zeit zwischen 1933 und 1938 auch ideologische Grabenkämpfe ausgetragen werden, halte ich für äußerst bedauerlich. Ich persönlich würde in diesem Kontext, in dem wir uns jetzt unterhalten, tatsächlich den Begriff des Austrofaschismus präferieren, weil dieses Wording oder dieser Begriff am ehesten umreißt, um was für ein politisches System es sich in dieser Zeit gehandelt hat. Der Faschismus in Österreich hat deutliche Anleihen genommen bei den Nachbarländern und vor allen Dingen bei Italien. Und da würde es uns auch nicht einfallen, von etwas anderem als vom Faschismus zu reden. Und auch der Präfix Austro passt in dem Fall ganz gut, weil es eine besondere Nähe auch zum Katholizismus gegeben hat, die so in den anderen Faschismen in Europa nicht so ausgeprägt war.
Der erste Bundeskanzler des Austrofaschismus war Engelbert Dollfuß. Er kam in dieser Funktion auch nach Eisenstadt. Wie wurde er denn da empfangen?
Dollfuß kam nach Eisenstadt als Abschluss des Werbemonats im Rahmen der Vaterländischen Front, die ja erst gegründet worden ist. Und Die Illustrierte Kronenzeitung schreibt da beispielsweise von 12.000 Menschen, die in Eisenstadt waren, um eben Dollfuß einen Empfang zu bereiten. Interessanter ist allerdings der Inhalt seiner Rede in Eisenstadt, wo er sich ganz klar dazu bekennt, dass das Burgenland ein Teil Österreichs ist. Und der Hintergrund dieser Aussage ist, dass der damalige Ministerpräsident Ungarns, Gyula Gömbös, in Deutschland war und offensichtlich auch versucht hat, die Burgenlandfrage dort mit Hitler neu zu erörtern.
Michael Schreiber, Sie haben gerade die Vaterländische Front schon angesprochen, also die Partei, die als einzige erlaubt war im Austrofaschismus. Wer war denn da im Burgenland federführend?
Naja, der Sessel des Landeshauptmanns musste geräumt werden von Wallheim zugunsten Hans Silvesters und seines Stellvertreters Lorenz Karl aus Großwarersdorf, der dann später auch Landeshauptmann nach dem Zweiten Weltkrieg werden sollte. Im Burgenland hat die Vaterländische Front versucht, verschiedenste Programme durchzusetzen, manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreicher. Es ist vor allen Dingen in Infrastrukturprojekte investiert worden, profitiert haben Großgrundbesitzer und Großbauern, Kleinbauern sind aber weitestgehend auf der Strecke geblieben.
In dieser Zeit, in den 1930er Jahren, kommt es immer wieder zu Gefechten. Am 12. Februar 1934 zu den sogenannten Februarkämpfen. Worum ging es da kurz?
Bei den Februarkämpfen ist es zu einem Zusammenstoß gekommen zwischen der Sozialdemokratie bzw. eben diesem mittlerweile schon verbotenen republikanischen Schutzbund auf der einen und eben staatlichen Einheiten auf der anderen Seite. Das Ganze hat in Linz begonnen beim Hotel Schief und hat dann halt konzentrische Kreise über ganz Österreich gezogen.
Hat das also auch Auswirkungen auf das Burgenland gehabt?
Im Burgenland ist es verhältnismäßig ruhig geblieben. Es hat Zwischenfälle in 5 Orten gegeben, in Siegendorf auch ist es zu einem Schusswechsel gekommen. Auswirkungen hat es insofern, als es zum unmittelbaren Verbot der Sozialdemokratie führt und die Mandatare im Land, die der Sozialdemokratie angehangen sind, die haben jetzt ihren Posten verloren und da mussten ihren Posten zugunsten von Nicht-Sozialdemokraten räumen.
Die Zeit ist unruhig. Ein paar Monate später schon, im Juli 1934, gibt es einen Putsch, bei dem Bundeskanzler Dollfuß stirbt. Dennoch wird der Putsch als gescheitert angesehen. Was passiert da genau?
Naja, zunächst einmal ist es so, dass in Deutschland Hitler grünes Licht für diesen Putsch gibt und es ist der Versuch der Nationalsozialisten, die Macht im Staate zu ergreifen, ist aber dilettantisch durchgeführt und scheitert letzten Endes. Im Burgenland selbst ist es zu dieser Zeit sehr ruhig geblieben, außer im Südburgenland, dort hat es bei Minihof Liebau ein Gefecht gegeben, bei dem auch ein Zollwachbeamter ums Leben gekommen ist und auch in Bonisdorf haben Nationalsozialisten versucht, das Zollgebäude zu übernehmen, ist allerdings misslungen. Auf Bundesebene hat Kurt Schuschnigg das Amt von Engelbert Dollfuß übernommen. In der weiteren Folge ist es dann zu sehr starken Spannungen zwischen Deutschland und Österreich gekommen.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch auf Radio Burgenland.
Historiker Michael Schreiber spricht in der nächsten Folge von Geschichte im Gespräch über Franz Murer, der für NS-Kriegsverbrechen in Vilnius im heutigen Litauen verantwortlich war und in den 1930er Jahren im Mittelburgenland gelebt hat. Geschichte im Gespräch am 29. Juli in Radio Burgenland Extra ab 20.04 Uhr.
Radio Burgenland Extra. Jeden Donnerstag 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.